Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekopp.de.
Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights.
Das war jetzt nicht das Problem mit Jörn Winkelhorst. Hatte man irgendwie auch schon Kontakt, weil er in Utrecht hier gespielt hat. Wir mit Duisburg öfter in den Niederlanden zu Trainingslagern waren. Also das waren dann halt so zwei Leute, die man schon mal auch
schon
vorher kannte. Darüber hinaus war dann ja Tobias Preuß, den man auch noch über die Nationalmannschaft, Bukowski und Kong, die man auch kannte. So dass der Schritt dahin relativ seicht war, sag ich mal. Ja, neue Stadt, neue Leute, aber nichtsdestotrotz jetzt kein sehr harter Cut gewesen ist.
Aber du hast dich dann da relativ schnell zurechtgefunden, ja. Also in dem Kreis der ganzen illustren Namen, die sich dann da tummelten in Hannover.
Absolut. Ja. Bei ausländischen Spielern ist ja immer so der Respekt darüber, ob man ein guter Wasserballer ist. Und die Montenegriner haben vorher schon einen guten Wasserballer in mir gesehen, weil ich irgendwie international ja auch schon etabliert war. Und deswegen hatten die Respekt vor mir, ich Respekt vor denen. Und dann ist das auf der Ebene, hat das sehr gut funktioniert, absolut, ja.
Ja, das ist doch gut. Jetzt waren wir ja gerade eben schon bei dieser Problematik-Idee oder strukturellen Problem, dass ja dann relativ viele erfahrene Spieler da sind und dann natürlich auch dieses Gap und das Reinkommen, ja, das, was du ja eingangs auch schon geschildert hast, in so eine erste oder zweite Mannschaft, nicht gerade ganz einfach erscheint. Mhm. Ja, und natürlich dadurch immer noch schwieriger wird, indem man halt noch bessere oder noch mehr bessere Leute vor die Nase gesetzt bekommt. Wie hast du das in deiner Zeit hier in Hannover wahrgenommen mit den Nachwuchskräften? Also gerade Stichwort mit der Kooperation zwischen den Sharks und Waspo. Man ist ja im Moment immer noch am Laufen. Ja, also gefühlt funktionierte ja jetzt vielleicht beide Parteien vorher vermutet hätten. Ja, wie hast du das wahrgenommen in deiner Zeit hier in Hannover?
Also erstmal eine grundsätzliche Sache dazu, zu diesem Jugendwasserball und dann der Aufstieg in die erste Mannschaft. Man muss vielleicht mal die Historie auch betrachten, wie es damals bei mir war und in den Jahren davor und auch noch nach, ein Jahr nach mir. Also da gab es noch den Grundwehrdienst, als ich aus dem Abitur gegangen bin. Und dann war klar, dass man zur Bundeswehr gehen kann als Sportsoldat. Und das war damals, im Abitur war irgendwie schon klar, okay, du machst jetzt dein Abitur und danach geht es erstmal zur Bundeswehr und dann wird sich auf den Sport konzentriert. Das konnte man super erstmal miteinander kombinieren. Und ich war damals mit Leuten bei der Bundeswehr, Christian Theiss, Tobias Lenz, der hat bei Potsdam gespielt, Vincent Gogol, ein Hildesheimer Spieler, hat dann bei Waspo auch eine Zeit lang gespielt. Also wirklich so breit gefächerte Leute, die Abitur gemacht hatten, die irgendwo relativ gut waren in ihrem Verein und dann halt die Chance bekommen haben, quasi zur Bundeswehr zu gehen, 2 Monate für kurzen Wehrdienst zu machen und dann sich wirklich auf den Sport zu konzentrieren. Halt profimäßig. Sich wirklich morgens und abends zum Training zu begeben und da wirklich zu ackern, zu trainieren. Und dann, wenn man so eine Möglichkeit hat, dann kann man wirklich nochmal gefühlt eine extra Meile gehen, um dann wirklich den Anschluss zur ersten Mannschaft viel besser ja, zu kompensieren, sage ich mal. Hm. Und so war das damals. Da waren vor mir die Jahrgänge, die waren alles Grundwehrdienstleistende, die dann die Chance bekommen haben, auf jeden Fall erstmal ein Jahr da reinzurutschen, und dann im Nachjahr wurde dann nochmal entschieden, ob der ob es weitergeht oder nicht. Hm. Und heutzutage gibt es diese Möglichkeit gar nicht mehr. Also die Leute, die jetzt aus dem Abitur kommen, entweder,
ich weiß, machen nicht, alles parallel, ne? Also die machen ja schon das Abitur dann alles parallel, ne? Kriegen da wahrscheinlich die ersten Zeit Probleme. Und wenn sie das Abitur dann haben, dann kriegen sie das nächste Problem, ne? Also
das ist also nicht ganz so einfach. Die Stelle, da hakt es definitiv komplett im Wasserball auf jeden Fall. Wir haben da auch lange irgendwie bei der Nationalmannschaft schon drüber diskutiert mit ein paar Leuten, dass man das viel besser von oben herab steuern müsste. Also der Dachverband, der DSV, müsste da viel mehr hinterher sein und um diese Struktur aufrechtzuerhalten. Die weggefallene Grundwehrdienst muss irgendwie kompensiert werden über andere Sachen, sei es freiwillige soziale Jahre oder die man irgendwo bei irgendwelchen Vereinen macht oder weiß der Deibel. Also da ist
ja, mir einfach irgendwie ein bisschen mehr Zeit und Luft verschafft, ne?
Genau, dass man sich da mal wirklich dann 2 Jahre, ich war ja dann 3 Jahre sogar bei der Bundeswehr, aber dass man da halt wirklich mal so ein bisschen den Sport erstmal richtig kennenlernt in der Intensität, die er eigentlich hat. Ne? Ja. Die kommt bis zum Abitur, glaube ich, nicht so durch, weil man dann ja schon irgendwie, vielleicht hat man morgens Training, bei den White Sharks ist es so, in Berlin an der Pölchau, wo die Schüler sind, die bei Spandau spielen, wenn sie da hingehen auf die Schule, ist es auch so. Bei White Sharks ist es ja auch nur so, dass es die 2 Schulen sind. Wenn die auf den 2 Schulen sind, dann haben die morgens ein bisschen mehr Puffer, um zu trainieren. Aber im Rest der Republik ist es, glaube ich, nicht so. Klar wird bei uns auch Frühtraining angeboten für Abiturienten, aber das ist dann halt morgens um 6. Dann überlegt der Vater des Abiturienten sich dann aber auch, ob er sein Kind dahin schickt, weil er sonst die ganze Zeit im Unterricht schläft. Aber vielleicht nochmal zu dieser Struktur. Der Klinge war das, glaube ich, der so ein bisschen diese College-Struktur ins deutsche Sportsystem bei dir im Podcast einpflegen wollte oder darauf.
Ja, es waren einige, die damit, sage ich mal, Erfahrung haben auch so ein Stück weit, ne? Weil der Mietze, der hat halt auch als erster so ein Stück weit von berichtet, weil natürlich der vor Ort ist, ne? Der kennt das System relativ gut, da mit seiner Perfect Goalie Academy, ne? Also der kennt das System gut und weiß halt, was die Vor- und Nachteile sind. Aber Klinge sagte sowas auch, ja. Also es waren mehrere Leute. Also wer es jetzt genau alles war, weiß ich nicht, aber so das System fanden einige ganz gut.
Ich habe dann, als wir mal zusammensaßen bei der Nationalmannschaft, habe ich eigentlich gesagt, man bräuchte beim DSV so einen Head of Future, nenne ich ihn jetzt einfach, aber ich habe ihn damals aus Scherz genannt.
Der halt heutzutage wirklich, nennt sich sowas Innovation Manager wahrscheinlich.
Ja, Innovation Manager, aber der halt wirklich eine klassische Situation, einfach mal aus dem Alltag, Entschuldigung. Ein Spieler vom ASCD überlegt sich jetzt, ist jetzt noch im Abitur, überlegt sich, was könnte ich denn nach dem Abitur machen? Dann läuft er zur Laufbahnberaterin vom OSP in Essen. Mhm. Dann wird er so ein bisschen, ja, Polizei vielleicht. Ja, okay, Polizei. Dann hilft die Laufbahnberaterin in Essen ihm natürlich für die Polizei in Nordrhein-Westfalen. So. Mhm. Jetzt ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen aber gar nicht so gut aufgestellt für Spitzensportler wie die Polizei in Niedersachsen zum Beispiel oder in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg, wo Timo Poschke bei der Polizei war, ist es ja auch viel besser. Die Laufbahnberaterin hat natürlich will ihre Kadersportler bei sich in NRW halten. Kann ich ja auch verstehen. Ja, ist ja dann irgendwie Punktesystem, wie auch immer. Für den DSV als Dachverband würde es aber, glaube ich, viel mehr Sinn machen, wenn der Kollege nach Niedersachsen zum Beispiel nach Hannover wechselt, um dort dann zur Polizei zu gehen und dann wirklich diese Polizei mit diesen 5 Jahre Streckung und sehr, sehr viel Freizeit, wie Ingo Pickert das damals gemacht hat, das wirklich ausnutzen zu können. Jetzt will ich nicht alle Spieler aus NRW natürlich irgendwie nach Niedersachsen verlieren, weil die da alle zur Polizei. Es macht auch im Moment Fußnote. Im Moment ist, glaube ich, nur einer bei der Polizei. Es wird gar nicht genutzt. Hm. Also es gibt Struktur,
ja auch noch dazu.
Die man nutzen könnte, genauso wie der Zoll irgendwie in Chemnitz sitzt, wo, glaube ich, noch nicht ein Wasserballer war beim Zoll. Also es gibt so Strukturen, die vorgegeben sind vom Bund, die man nutzen könnte, wo man deutsche Nachwuchsspieler unterbringen könnte, die aber kaum genutzt werden oder vom DSV auch nicht irgendwie gefördert werden oder in die Richtung geleitet wird. Das stört mich so ein bisschen, weil der DSV müsste eigentlich ein Interesse haben, da müsste einer durch die Republik, jedes Talent, und dann müsste da mal einer mit denen reden und das nicht irgendwie immer im Klein-Klein auf die Vereine, das müsste eigentlich gesteuert werden vom DSV. So ist mein Bild irgendwie dazu. Das würde vielleicht für großartige Diskussionen sorgen, aber ich habe immer das Gefühl, dass die einzelnen Strukturen sich da gegenseitig im Weg stehen. Ja. Und so sehe ich das irgendwie, dass man da irgendwie so Schwerpunkte schaffen könnte. Dann versucht man irgendwie 8, 9 Leute zum Zoll zu bekommen, junge Leute, die da vielleicht Lust drauf haben. Natürlich, heutzutage wollen alle studieren und Polizei ist vielleicht auch nicht mehr so state the art, aber da muss man vielleicht auch mal eine Uni finden, die wirklich super kooperativ ist und dann macht man da irgendwie einen Universitätsstützpunkt auf, wo dann wirklich mit einem OSP-Trainer richtig gearbeitet werden kann. Also ich glaube, man muss da ein bisschen anfangen umzudenken.
Ja, das stimmt. Also gerade wenn du sagst, okay, vielleicht ist es gar nicht mehr so sehr auf eine Ausbildung oder auf die Polizei oder auf den Zoll oder was auch immer geschränkt, sondern vielleicht auch auf eine Uni oder so. Ne? Also ich kann mich da noch an irgendwelche Stories von Marc beispielsweise auch erinnern, dass der irgendwie nicht irgendwo hinfahren konnte zum Nationalmannschaftslehrgang, weil er eine Klausur schreiben musste. Und das musste irgendwie genau am Freitag, an diesem Tag, irgendwie um 13 Uhr passieren. Also da fragt man sich dann auch.
Studium.
Verfolgt, ja, also okay, ja, dann erzähle ich dir ja nichts Neues. Ne? Also das ist echt strange. Also da fragt man sich dann wirklich, was das soll. Ne? Aber dieses Thema beim DSV mit Strukturen, ich glaube da, ich weiß nicht, da könnte man wahrscheinlich mehrere Abende oder mehrere Podcast-Episoden mitfüllen. Ne? Also
ja,
das ist ja sowieso so ein Thema.
Das Problem ist, es gibt Strukturen, die ja genutzt werden. Also ganz viele Biathleten sind ja irgendwie, glaube ich, beim Zoll oder da. Also es gibt ja Strukturen, die werden halt einfach nur nicht gut genutzt, habe ich immer den Eindruck von uns. Oder keiner kümmert sich da so richtig drum. Da fehlt einfach irgendwie wahrscheinlich die Manpower.
Oder und wie du sagst, einer, der da den Hut auf hat. Ne? Oder einer, der sich diesen Schuh anzieht und sagt, okay, ich kümmere mich da jetzt mal drum. Und wenn es die Stelle nicht gibt, dann muss man sie halt irgendwie vielleicht auch schaffen. Und selbst wenn es erstmal nur für 1, 2 Jahre ist, aber man muss es halt erstmal ausprobieren. Also finde ich dann zumindest an der Stelle immer. Ne? Also von vornherein sagen, irgendwie das bringt nichts oder das funktioniert nicht. Wenn der Rest der Republik oder der Aktiven vielleicht, so wie du sagst, auch sagt, okay, das würde was bringen, dann lass es uns doch erstmal probieren, ehe wir sagen, es bringt nichts.
Ja, gleiche Situation mit den Sportsoldaten. Früher waren sie auch zusammen immer in Hannover, da wurde in Hannover von sonntags bis donnerstags trainiert und dann wurden die ja nach Hause entsendet zu ihren Heimmannschaften. Ich glaube, auch das muss wieder gedacht werden, sag ich mal. Also da muss wieder drüber nachgedacht werden, ob man das nicht wieder integriert in die Sportsoldatenszene, weil so wie es im Moment ist, kann es eigentlich nicht weitergehen, muss man ganz klar sagen. Also ich habe die Frage bei der letzten Bundesliga-Tagung ja gestellt, wie ist die Vergabe der Bundeswehrplätze gemacht worden?
Konnte keiner beantworten.
Vor Ort wusste es keiner.
Okay.
Das obere Gremium, Hansmann und wer noch, haben die Spieler auf eine Liste geschrieben und die wurden dann genommen, ohne da wirklich mal das hart zu hinterfragen. Und da wäre wirklich viel zu hinterfragen gewesen, weil nach dem verkorksten Jahr letztes Jahr mit den schlechten Abschneiden bei der Weltmeisterschaft und bei der Europameisterschaft hätte man da auf jeden Fall was ändern müssen. Aber es wurde gar nichts geändert. Es ist einfach weitergelaufen. Es läuft einfach jetzt genauso weiter wie die letzten 2 Jahre und Das kann einfach nicht sein.
Ja. Und wir wundern uns alle, warum wir nicht auf den grünen Zweig kommen. Das, ja, wenn man das jetzt so hört, ne, dann erübrigt sich dann auch das weitere Nachdenken darüber, ne? Weil wenn alles weiter so genau gemacht wird, wie es vorher auch nicht geklappt hat, dann ist natürlich auch nicht gesagt, oder das ist natürlich stets außer Frage, dass es wahrscheinlich in Zukunft auch nicht so toll klappen wird.
Definitiv, aber was ich bin ja jetzt noch nicht lange Funktionär, ich weiß nicht, ob wir schon in die Funktionärsebene jetzt rüberrücken sollten, aber was mir halt so ein bisschen aufgefallen ist, auch bei der Bundesliga-Tagung, dass dort unterschiedliche Wahrnehmungen dieses Sports halt auch stattfinden. Also würde ich jetzt mal Waspo, Hannover, Duisburg, vielleicht noch Potsdam, White Sharks aber auch nur wegen Waspo, die halt wirklich Leistungssport in dem Sinne, wo man davon redet, dass man 7 bis 8 Mal wirklich im Wasser ist, trainiert. Und die anderen, die das, glaube ich, gerne abbilden würden, aber es gar nicht können. Hm. Die trainieren dann 4 Mal abends, sind auch in der Bundesliga, alles schön und gut. Aber da ist halt eine riesengroße Diskrepanz zwischen diesen Vereinen schon bei dieser Bundesliga-Tagung. Und deswegen, die anderen interessiert das, glaube ich, schon gar nicht mehr, wer die Bundeswehrplätze hat, die
Ich habe doch eh keinen Spieler, der da hinkommt und der dafür in Frage kommt, von daher.
So, das ist.
Macht ihr das mal.
Ja, so habe ich das wahrgenommen, auf jeden Fall, dass es wirklich so war. Waspo hat sich darüber beschwert, wie ich als ASCD-Vertreter habe mich da auch darüber beschwert. Die anderen, denen war das irgendwie so gefühlt, ja. Ist eh seit 10 Jahren so.
Naja, es ist
geht das ja dann traurig. Das kann eigentlich nicht der Weg sein. Eigentlich müsste man die Vereine wieder zusammenbekommen.
Ja, also es gibt ja dann auch immer noch die Meinung zu diesen, also eine der Meinungen zu dieser ganzen Sportsoldaten oder auch Unterstützung seitens Bundeswehr, dass diese Bundeswehrstellen zeitlich begrenzt sein sollten. Ja, also damit sie dann irgendwie nach, ich sag mal, 3, 4 Jahren, 2, 3 Jahren, keine Ahnung was, befristet sind und dann an andere Athleten irgendwie weitergegeben werden oder übergeben werden. Ne? Dass halt nicht jemand, keine Ahnung, x Jahre da auf irgendeiner Bundeswehrstelle sitzt, in Anführungsstrichen drauf sitzt, und jemand anders dann ein Stück weit in die Röhre guckt, weil dieser Platz blockiert ist. Ne? Das ist dann auch noch ein Aspekt, der da oft zum Tragen kommt.
Ja, bin ich absolut auch dafür, dass Bundeswehrstellen befristet werden sollen, also maximal 3 Jahre oder ein Olympiazyklus. Man kann immer einen Olympiazyklus, 4 Jahre kann man sich dafür bewerben, man kann da drin bleiben und dann muss man
wird neu entschieden. Raus. Wird neu entschieden. Also entweder ist man raus oder es wird neu entschieden, genau.
Ja, neu entschieden wird ja jedes Jahr. Also so, die Bundeswehrplätze sind, die sind immer für ein Jahr. Also nach einem Jahr kann theoretisch jeder da rausgenommen werden. Aber ich bin auch der Meinung, dass 4 Jahre, und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man das auf ein Alter begrenzt müsste, dass man sagt bis 24. Also dass man wirklich die Zeit vom Abitur bis 24, jetzt machen die Leute heutzutage viel früher Abitur als früher, aber dass man in diese Systeme erstmal reinbekommt, um mal wieder mehr Futter zu bekommen für oben. Darum geht es ja.
Oder vielleicht die jungen Leute, die vielleicht auch noch vielleicht ein Stück motivierter sind und vielleicht auch von den körperlichen Möglichkeiten ganz anders leisten können, dann vielleicht auch, wie gesagt, am Anfang zu unterstützen. Wenn ich jetzt irgendwie Ende 20 bin, also nichts gegen Ende 20, ist total super, aber vielleicht ist man da nicht mehr unbedingt oder Mitte 30 auf seinem Leistungszenit. Ja, da ist man vielleicht schon ein Stück weit drüber und dann macht es natürlich durchaus Sinn, wie du sagst, dann die Leute mit 22, 23, 24 zu dadurch zu motivieren, dass sie halt ein bisschen in Watte gepackt, hätte ich fast gesagt, gepackt werden, ne? Und dann halt aber wirklich auch konzentriert Zeit und investieren können, um da die Leistung abzurufen zu können.
Ja, also sehe ich genauso. Man muss da auf jeden Fall ran, man muss da Veränderungen schaffen, das Problem ist, das ist jetzt irgendwie, ja, die
Strukturen. Strukturen. Man ist nicht unbedingt veränderungswillig, nenne ich es jetzt mal, vielleicht.
Ja, das muss von oben herab. Also ich bin da ganz klar der Meinung, der DSV als Dachverband muss da viel, viel mehr Stärke zeigen. Also die müssen da von oben herab das Ding mal runter regieren, und das wird aber gerade gar nicht gemacht. Also da muss viel mehr Druck wieder rein, auch viel mehr, ja, vielleicht auch mal gegen die Vereine arbeiten. Ich weiß es nicht.
Ja, es wäre ja nicht unbedingt gegen die Vereine, ne? Also ich glaube, wie du sagst, also man muss die Vereine auch wieder irgendwie, ne, sie saßen jetzt an einem Tisch bei der Bundesliga-Tagung, ja, aber man muss sie natürlich auch wieder so zusammenkriegen, dass sie vielleicht auch wieder alle zusammen an einem Strang ziehen können, ne? Und wenn du sagst, die einen oder anderen haben da sowieso schon ganz andere Voraussetzungen und Vorstellungen, ja, dann ist das halt so, ne? Aber dann haben sie wahrscheinlich auch bei dieser ganzen Bundeswehr-Thematik vielleicht auch gar nicht so die Ansprüche vielleicht wie andere Vereine. Ja, also oftmals ist es ja dann ein Problem, irgendwie einfach mal miteinander zu reden, habe ich das Gefühl. Ne? Also einfach mal reden, würde man sich öfter wünschen, gefühlt.
Ja, ich habe das am Wochenende auch schon gesagt. Man vielleicht mehr reden, aber dann halt auch
was tun.
Auch was tun. Nur immer ja. Zu sagen, wir reden jetzt und am Ende kommt nichts bei rum, ist auch ja. Keinem geholfen. Also ich glaube, die nächsten 2 Jahre könnten so ein bisschen die Richtung vorgeben, wo die Reise hingeht. Man muss jetzt ja auch mal überlegen, nächstes Jahr ist schon wieder Olympia.
Ist nicht mehr so wirklich
lang. Ja, genau. Nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele in Paris. Und jetzt wurde ja, also der Dachverband, die Länder ist ja nicht besser strukturiert oder organisiert, wie ich jetzt nicht so mitbekommen habe. Die wollen jetzt ja auch die Europameisterschaft in den Januar wieder verlegen. Und Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass die deutsche Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen nach Paris fährt. Man wird es versuchen, das ist auch gut so, man muss es ja versuchen. Dafür trainieren die Jungs ja auch, aber die Chancen sind halt sehr, sehr gering. Und was passiert danach, ist ja die große Frage. So, ja. Es gibt ja jetzt ein neues Leistungssportgesetz, oder es soll ja jetzt alles neu reformiert werden, und es soll ja auch so ein bisschen Richtung, wo sind wir über diese POTAS-Analyse, wo sind wir Medaillenkandidaten und wo nicht. Und wenn jetzt bald die Stützpunkte, sag ich mal, wegbrechen, wenn die Bundeswehrplätze wegbrechen, dann diskutieren wir in 2 Jahren nicht mehr über, wer kriegt denn überhaupt Bundeswehrplätze, dann haben wir ganz andere Themen, die wir besprechen. Und ich glaube, so damit musste man sich mal auseinandersetzen, und das musste man irgendwie auch mal jemandem vor Augen führen, dass wir dann da komplett abrutschen werden, einfach, dass dann Wasserball komplett im Niemandsland verschwindet und die Förderungen, ja, gen Null gehen.
Gefühlt sind wir schon im Niemandsland. Also so, ich weiß nicht, ob es jetzt noch wirklich wesentlich weiter irgendwie weggehen kann von der Bildfläche, weiß ich nicht. Aber wenn man jemanden dazu befragt, ob er weiß, ob irgendwann mal oder während eines großen Turnieres, dass irgendwie eine WM stattfindet oder dass sonst irgendwie ein Turnier stattfindet, also Wasserball findet ja selbst medial gefühlt bei Olympischen Spielen nicht statt. Ja? Kommt irgendwie nur so ein 3 Minuten Zusammenfassung, that's it, wenn überhaupt. Also allein diese mediale Präsenz, ne? Ich meine, das ist jetzt auch wieder so ein Stück weit ein Teil des größeren Problems, auch um Nachwuchskräfte, also Kinder irgendwie vom Wasserball zu überzeugen oder mit dem Wasserball anzufangen, wenn das gar nicht stattfindet. Wir finden ja gar nicht statt. Also mittlerweile ist das besser geworden, gar keine Frage, aber nur für die Leute, die sowieso schon da sind. Ja.
Ja.
Also, bin völlig d'accord mit Champions League und Len, und ich kann alles live gucken und jedes Champions League-Spiel, alles toll. Bundesliga vielleicht auch noch. Aber nur die Leute, die halt schon da sind. Ne? Das hilft halt nicht wirklich, um neue Kinder irgendwie davon zu begeistern, ja du, es gibt auch noch was anderes, außer Handball, Hockey und Fußball vielleicht.
Mhm. Ja, also, bin ich komplett bei dir. Ich kann da auch, ich hatte ja vorhin gesagt, ganz am Beginn des Gesprächs, ganz am Anfang, dass hier früher im Ruhrgebiet halt wirklich sehr, sehr viele Vereine waren. Gab es in Oberhausen 2 Wasserballvereine, in Duisburg 5, glaube ich. In Essen gab es einen Verein, in Gladbeck. Und es wird immer weniger. Sprich, die Basis, ja, ich will jetzt nicht sagen, die findet nicht mehr statt. Es gibt schon noch eine Basis, aber die ist nicht bei weitem nicht mehr so groß wie vor 20 nee. Jahren. Ich hatte letzte Woche ein Pokalspiel in Herford mit der zweiten Mannschaft und der Kollege dort hat das Gleiche erzählt. Also da in der Peripherie um Herford, die müssen mittlerweile richtig ja, Zeit in Anspruch nehmen, im Auto sitzen, um Gegner zu bekommen, weil da wirklich auch einige Mannschaften einfach aufgegeben haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein riesengroßes Problem, dass einfach die Basis komplett weggebrochen ist. So, die nicht komplett, aber nahezu. Und ich kann das immer, in so kleinen Vereinen hängt das eigentlich immer an einzelnen Familien, habe ich immer so den Eindruck. Also,
das ist oftmals so, ja.
Das ist wirklich so. Also früher hier in Stärkade war es die Familie Rompf. Das war einfach so. Da war Vater, zwei Söhne. Die zwei Söhne haben sich irgendwie die Jugendmannschaften aufgeteilt. Der Vater hat die erste Mannschaft gemacht. In Duisburg bei einem anderen Verein war es auch eigentlich eine Familie, die das, also in so kleineren Vereinen. Und ich weiß nicht, das bricht alles da so ein bisschen ein. Die Leute haben da, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit für, sich um so einen Verein zu kümmern, habe ich immer den Eindruck. Und das ist halt wirklich sehr schade, gerade für die Wasserballabteilung, weil jetzt machen wir uns nichts vor. Du sagst, wir haben keine mediale Aufmerksamkeit. Ist halt einfach so eine kleine, eingeschweißte Familie, sage ich das immer. Es ist aber wirklich, es ist wirklich so. Es sind nicht so viele und es macht dementsprechend auch gar keinen Sinn, so viel gegeneinander zu arbeiten, weil wenn wir jetzt erfolgreich werden, wenn wir bei Olympia sind und wir haben hunderte von Spielern, die wir irgendwie gar nicht wissen, wo wir sie alle unterbringen, dann kann man vielleicht mal anfangen, irgendwie gegeneinander zu kämpfen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt macht es für mich keinen Sinn, da gegeneinander zu arbeiten, sondern da müssen wir eigentlich viel mehr miteinander arbeiten und das fehlt auf jeden Fall.
Also diese ganzen Rahmenbedingungen, ne? Also egal, ob das Schwimmbäder sind, die zumachen, privatisiert werden, dann wieder zurück an die Stadt gehen, dann zugemacht werden, dann gibt's weniger Ehrenamtliche. Ja, meine, wird man ja auch nicht reich bei. Ne? Also da machen wir uns ja auch nichts vor. Aber wie du sagst, ne, sind dann halt immer irgendwelche Ehemaligen oder Leute, die sowieso schon irgendwie familiär mit diesem Verein verbunden sind, die sich das Ganze dann noch antun. Ne? Und wenn die dann irgendwann weg sind, weiß nicht, vielleicht sind sie dann auch irgendwo, versterben ja auch irgendwann, ne? Wenn die dann weg sind, wer macht's dann? Und da findet sich halt oftmals keiner. Das ist, glaube ich, auch echt ein Problem. Ne? Weil allein diese ganzen Rahmenbedingungen, Schwimmbad, Wasserfläche, ja, es wäre schön, wenn wir mehr hätten und da vielleicht aus dem Vollen schöpfen können, aber das ist halt nicht der Fall. Ne? Und das ist eins von den Grundproblemen, das stimmt.
Ja. Leider ja, und das spiegelt sich dann auch so ein bisschen in. Wir haben den Europapokal in Duisburg ausgerichtet, jetzt letztes Jahr im Oktober, November war es. Und ich habe mit deutlich mehr Zuschauern gerechnet. Es war aber nicht so viel los. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war das Schwimmstadion früher wirklich deutlich voller, wenn so internationale Events gewesen sind. Und die Leute aus der Peripherie, die machen nicht mehr den Weg nach Duisburg, um sich da an Spielern zu gucken. Das ist einfach wirklich so mittlerweile, klar, ein paar Mannschaften waren da, aber auch Jugendmannschaften, die einfach mal da hinkommen. Das Gleiche war in Hannover auch schon. Also es kommen nicht viele Jugendmannschaften aus der Peripherie, die sich in den Champions League spielen. Klar, ist vielleicht auch ein bisschen spät abends, aber trotzdem, das findet alles nicht mehr so statt. Da weiß nicht, ob da keine Fahrdienste mehr geleistet werden, wie auch immer, aber oder ob die Jungs einfach auch kein Interesse mehr daran haben. Ich kann es nicht sagen, woran es liegt, aber man merkt es auf jeden Fall.
Ja, also ich muss sagen, wir versuchen das natürlich schon. Ne? Also ich meine, von Hannover oder von Laatzen ist es jetzt halt nicht allzu weit nach zum Stadionbad oder ins SLZ. Wenn da irgendwelche Champions-League-Spiele sind, da waren wir jetzt auch zuletzt beim Pro-Recco-Spiel beispielsweise, ne, alleine um mal die Atmosphäre zu schnuppern und wo es, was eigentlich Wasserball irgendwie auf der großen Bühne auch sein kann und wie es vielleicht irgendwann mal aussehen kann. Ne? Und alleine um da so ein bisschen Inspiration und Begeisterung für zu wecken, sind so 2 Stunden eigentlich wunderbar investiert. Ne? Und ja. Von daher kann ich da nur zustimmen. Ne? Also man sollte das viel öfter machen, klar. Ne? Aber wenn es halt auch während der Trainingszeit stattfindet, muss man dann halt auch immer gucken, okay, ich habe schon so wenig Trainingszeiten. Opfere ich da jetzt vielleicht auch noch mal so 1-2 Stunden für so ein Champions-League-Spiel? Aber das hat dann einfach zu dem Zeitpunkt sehr gut gepasst. Also ja. Es war auch sehr schön, muss man dazu sagen. Ist ja nicht nur für die Kinder schön.
Nee, und das ist ja eigentlich, wenn man es dann macht, also wenn die Kinder sind dann alle immer begeistert, wenn sie vor Ort sind, ne? Also weil es dann ja meistens wirklich auch gute Spiele sind. Und
da sind wir aber wieder bei dem Punkt, ne? Nicht nur reden, sondern auch mal machen. Das, was wir vorhin schon mal hatten. Ne? Also ja. Nicht nur sagen, sondern dann auch hingehen. Das ist dann der Idealfall.
Ja.
Aber mit dem Europapokal, ne, was du sagst, dass da so wenig Leute waren, das, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, aber mit irgendjemandem habe ich da schon mal drüber gesprochen und auch bei dem, was war es, bei diesem Länderspiel gegen die USA, das war ja, glaube ich, auch bei euch, ne? Da fand ich es gefühlt relativ voll. Aber das war halt auch nur ein Tag oder waren, glaube ich, auch ein oder zwei Spieler oder so, die da stattgefunden haben. Ne? Aber der Europapokal war ja auch länger. Relativ
voll, das stimmt.
Da war ich. Aber ich habe dich gerade unterbrochen, du wolltest gerade noch was sagen.
Weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Ist weg.
Das auch bei Waspo oder bei Spandau sind die Champions-League-Spiele ja nicht übermäßig voll. Also es ist jetzt kein Problem aus Duisburg, sondern selbst die Meisterschaftsspiele, da waren nicht unglaublich. Es gibt ja immer dieses schöne Foto aus dem Volksbad, wo Waspo ja, Meister
93 geworden ist. Oder was
das ja, 93, also das hätte ich gerne einmal erlebt bei Waspo im Finale, aber so voll war es ja die letzten Jahre dann auch nicht. Also
ja. Da hatten wir mit anderen Sachen zu kämpfen, ne? Also da hatten wir mit Corona zu kämpfen und jeder nur einen Stuhl und bitte möglichst 2 Meter Abstand. Das war schon echt heavy.
Ja, in dem einen Jahr gebe ich dir recht, aber in den anderen Jahren
war es auch nicht viel voller. Hätte voller sein können.
Hätte voller sein können,
natürlich. Finde ich auch. Ja, also vor allen Dingen, wenn man das Volksbad schon mal etwas voller gesehen hat, ne? Also dann möchte man sich das natürlich auch für sich wünschen.
Genau.
Naja.
Ja, und bei Spandau Berlin war noch weniger los bei den Finalspielen, muss man, also war vielleicht 50 Leute. Ob die jetzt alle vom Fernseher sich den Livestream angeguckt haben, wage ich zu bezweifeln.
Ich wollte gerade sagen, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt voraussetzen, dass sich die Leute dann davor einen Livestream setzen und das dann lieber von zu Hause aus gucken. Kommt halt auch drauf an, wer kommt. Muss man halt auch dazu sagen.
Ja,
also,
klar.
Wenn dann so Olympiakos Piraeus, die da ja auch während des Final Eights da die Tribüne auf der rechten Seite halb abgerissen haben, also wenn die kommen, da ist dann schon Rambazamba in der Hütte. Und das macht dann natürlich doppelt Spaß. Yeah, I'm through.